Ach, lass mich am Anfang nochmal beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du als unser lebendiger Gott hier in unserer Mitte bist. Herr, und wir wollen uns auf dich ausrichten, auf dein Wort ausrichten, denn du bist der Grund unseres Lebens, du bist der Grund unserer Hoffnung und wir freuen uns, mit dir unterwegs zu sein. Danke, Jesus. Amen. Ja, so ist das die beste Entscheidung, die ihr jemals getroffen habt, nämlich diesen Jesus kennenzulernen. Wenn du selber sagst, Mensch Andreas, du kennst mich doch gar nicht, vielleicht, ich kenne doch Jesus noch gar nicht so richtig, dann triff diese Entscheidung, das ist die beste. Ich habe diese Entscheidung für mich selber nie bereut. Ich bin als junger Kerl zum Glauben gekommen und ja, es gibt so einen Satz von dem Gründer der CVJM-Bewegung, also der mal gesagt hat, der George Williams, lange Zeit in London, der hat diese Jugendbewegung angestoßen und als er selber ein alter Mann war, schon über 80 Jahre, wurde er gefragt, was ist eine Empfehlung an die junge Generation, die er hat? Und da hat er gesagt, gebt eure Herzen Gott, solange ihr jung seid. Und ihr werdet es nicht bereuen. Gott ist so großartig und das kann man im Leben hier schon erleben. Ja, und ich habe mein Leben als junger Kerl Gott anvertraut. Da war ich noch ein ganzes Stück schmächtiger als jetzt. Da war ich 14 Jahre alt, also wirklich noch jung. Und damals, ich bin atheistisch aufgewachsen. Also was heißt atheistisch? Man ist zur Kirche gegangen, so einmal im Jahr zu Weihnachten habe ich die Kirche von innen gesehen, aber mehr auch nicht. Und dann bin ich auf junge Leute getroffen, die Jesus gekannt haben. Und mich hat fasziniert, wie die miteinander umgegangen sind. Und das hat mein Leben tiefgreifend verändert. Das hat mein Leben so dramatisch verändert, dass ich gesagt habe, diesen Gott, an den ich bisher nicht geglaubt habe, diesen Gott muss ich kennenlernen. Und es war auf einer Jugendfreizeit 1988, das ist Ewigkeiten her. Meine Töchter sagen, das ist ja im letzten Jahrtausend gewesen. 1988 auf einer Jugendfreizeit, es ging irgendwie um die 10 Gebote auf dieser Freizeit. Und ich weiß gar nichts mehr davon eigentlich. Nur noch bis auf den letzten Abend. Das war unterm Dach so ein kleiner Andachtsraum, also noch wesentlich schräger und enger als hier, vielleicht ein Fünftel von dem Raum. Und da waren wir eine Horde von knapp 20 Jugendlichen drin. Und diejenigen, die die Freizeit gemacht haben, die haben irgendwas erzählt, religiöses Zeug hat mich erstmal noch nicht interessiert. Aber dann haben sie plötzlich eine Frage gestellt, die mich hat aufhorchen lassen. Und zwar, wenn es diesen Gott wirklich gäbe, was würde dich von ihm trennen? Und dann haben sie Zettel ausgeteilt. Und wir sollten auf diese Zettel aufschreiben, was uns so im Sinn kam. Und die Freizeit muss irgendwie über die 10 Gebote gegangen sein. Auf jeden Fall wusste ich so ein bisschen was, wenn es diesen Gott gäbe, das und das und das. Und je länger ich geschrieben habe, desto mehr ist zusammengekommen. Und mit der Zeit hat sich dieser DIN A4-Zettel gefüllt. Und ich habe gedacht, ja, es ist ganz ordentlich. Und war richtig stolz auf mich in dem Moment. So wie in der Klassenarbeit, wo du richtig gut den Zettel ausgefüllt hast. Und dann hat der Leiter gesagt, den Zettel sammeln wir jetzt ein. Und in dem Augenblick sind mir alle Gesichtszüge entglitten. In dem Augenblick ist mir klar geworden, das ist keine gute Klassenarbeit, was ich hier geschrieben habe, sondern da stehen Dinge drauf, wenn es diesen Gott tatsächlich gibt, dann trennt mich das ja tatsächlich von ihm. Die Dimension der Sünde ist mir plötzlich bewusst geworden. Und der Leiter ist mit so einem Eimer rumgegangen, hat die Zettel eingesammelt und ich habe meinen Zettel ganz klein gefaltet, dass der ja nicht aus Versehen aufgeht. Und so rumgegangen, hat bei allen die Zettel eingesammelt, hat den Eimer vorne vors Kreuz gestellt, es war ein Metalleimer, und dann hat er ein Streichholz genommen und angezündet und reinfallen lassen. Und die Zettel in dem Eimer in Flammen aufgegangen. Und er hat dann gesagt, wisst ihr, genauso möchte Gott die Schuld aus deinem Leben wegnehmen. Das hat er am Kreuz getan. Wenn du möchtest, kann das heute dir gelten. Und er hat dann eingeladen, wir sind jetzt mit der Veranstaltung am Ende. Wer noch zu mir kommen will, ich bin auf meinem Zimmer. Es war ja eine Jugendfreizeit, ich bin auf meinem Zimmer. Kommt einfach bei mir vorbei. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell ich an dieser Zimmertür war. Noch schneller, als er da war. Ich habe schon auf ihn gewartet, weil ich wusste, heute ist mein Tag. Heute ist der Tag, wo ich meine Schuld loswerde. Es ist eigentlich verrückt. Vor dieser Freizeit habe ich keinen Gedanken gemacht, ob es diesen Gott gäbe. Und jetzt wollte ich auf einmal möglichst schnell, keine Stunde länger warten, um diese Schuld loszuwerden und ein neues Leben zu bekommen. Und dann bin ich diesen Schritt zusammen mit ihm gegangen. Wir haben gebetet und es war die großartigste Entscheidung meines Lebens. Und deswegen, wenn du diesen Schritt gegangen bist, wenn du Jesus kennst, das ist die großartigste Entscheidung deines Lebens. Manchmal muss man sich nur neu bewusst machen. Ja, jetzt ist mein Thema heute aber nicht Bekehrung, sondern Taufe. Und zwar hängt ja Taufe sehr, sehr eng mit Bekehrung zusammen. In der Bibel ist es so eng zusammen, dass das gar nicht richtig differenziert wird. Bevor ich aber über Taufe rede und euch die entsprechende Bibelstelle vorlese, möchte ich euch nochmal nur darauf hinweisen, es geht letztendlich darum, dass was mir am Tag meiner Bekehrung bewusst geworden ist, die Dimension der Sünde, die dich wirklich von Gott trennt. Wisst ihr, ein Problem unserer heutigen Zeit ist, warum wir Christen so zahnlos geworden sind. Die Leute wissen gar nicht mehr, warum sie sich bekehren sollten. Ist doch alles in Ordnung. Und wenn so ein lieber Gott mich auch noch lieb hat, dann passt ja alles. Aber dass sie getrennt sind von Gott, dass es ohne diesen Gott keine Perspektive für ihr Leben gibt, wenn ihr Leben 80 wird oder 120, aber irgendwann kommt der Endzeitpunkt und die Bibel sagt, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Aber das ist so weit weg von den Menschen. Gut, in der heutigen Zeit durch Corona aufgerüttelt, durch den Krieg in der Ukraine. Es kommt vielleicht der ein oder andere so langsam wieder zum Nachdenken, was ist eigentlich mit meinem Leben? Aber wenn Sie von uns das nicht hören, dass Schuld eine wirkliche Dimension in Ihrem Leben ist, dass Schuld Sie von Gott trennt, dann wird das christliche Glaube wird dann immer nur nett sein, aber nicht mehr. Und wenn ich das anschaue, und jetzt komme ich langsam auch zur Taufe, wenn ich mit Menschen ein Taufvorbereitungsgespräch führe, und ich durfte schon in meinem Leben einige Leute taufen, dann gibt es Leute dabei, die es gar nicht abwarten konnten, so wie ich beim Tag meiner Bekehrung gar nicht abwarten konnte, zu der Zimmertür zu kommen. So können manche gar nicht abwarten und sagen, Mensch, wann ist die nächste Taufe? Wann macht ihr das mal wieder? Ich bin dabei. Und jede zweite Woche fast nachfragen. Und ja, es ist schade, wir taufen so selten. Aber dann gibt es auch andere, wenn man dann Taufseminar hat, die kommen auch mit rein, die sitzen da drin. Ach ja, und warum sollte ich mich taufen lassen? Und das muss ich doch gar nicht. Und wo ich denke, Mensch, ist dir denn gar nicht bewusst, wie dramatisch das ist, was Jesus am Kreuz für uns getan hat und was das mit der Taufe zu tun hat? Ich möchte euch das wichtigste Kapitel in der Bibel über Taufe vorlesen. Ich lese euch nicht das ganze Kapitel vor, das wäre ein bisschen lang. Aber ich lese euch Römerbrief Kapitel 6. Also wenn ihr mal mit jemandem ins Gespräch kommt und ihr wollt euch über Taufe unterhalten, da ist zum einen die Geschichte vom Kämmerer ganz interessant. Also dieser Äthiopier, der der nach Ägypten, nach Jerusalem kam, um in Jerusalem Gott anzubeten und dort sich die Jesaja-Schriftrolle gekauft hat, aber Gott letztendlich nicht wirklich gefunden hat. Und auf dem Rückweg kommt der Philippus vorbei, weil der von Gott geschickt wurde. Und dieser Kämmerer spürt, dieser Finanzminister aus Äthiopien spürt, das, was dieser Philippus sagt über diesen Jesus, das ist das Entscheidende. Und er fragt, was hindert es, dass ich, hier ist Wasser, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Also der hat begriffen, was das für eine Lebensveränderung ist. Und hat gesagt, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Klar, zu einer Bekehrung gehört die Taufe. Und was hindert es? Und die Antwort des Philippus ist, wenn du an Jesus glaubst, kannst du getauft werden. Was für eine Aussage. Und ja, also solche Geschichten sind gut und wichtig, aber wenn man es wirklich theologisch mal haben will, handfest, dann Römerbrief Kapitel 6 empfehle ich euch, das ist das Kapitel in der Bibel, das wichtigste Kernkapitel, wo es um Taufe geht. Und das lese ich euch mal. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Das fängt schon mit der Frage an. Ihr merkt, wir steigen mitten ein. Als die Bibel geschrieben wurde, gab es nämlich keine Kapitel. Und da davor ging es nämlich genau um das, was ich schon gesprochen habe. Nämlich um die Dimension der Sünde. Wenn man den Römerbrief liest, dann liest man darüber, wie dramatisch die Sünde ist. Paulus sagt, wenn du nicht den Schöpfer verehrst, nicht Gott verehrst, sondern die Schöpfung, das kann Schöpfung verehren, können solche Götzenbilder wie damals in der Antike gewesen sein, können aber auch heute zum Beispiel im Geschöpf den menschlichen genialen Geist zum Beispiel sein, den Erfindergeist oder was auch immer. Wissenschaft ist ja in unserer heutigen Zeit groß geschrieben. Kleine Anmerkung, ihr kennt mich nicht so gut. Ich bin großer Fan der Wissenschaft. Aber wenn wir sie zu Gott machen, dann haben wir ein Problem. Und Paulus spricht sehr massiv davon und er sagt, kein Mensch hat eine Ausrede. Alle können anhand der Schöpfung Gott wirklich erkennen. Und die Sünde ist, dass sie Gott nicht die Ehre geben, die Gott zusteht. Und letztendlich führt das dazu, dass sie verloren gehen. Und Paulus kommt so tief da rein in dieses Thema von Sünde, dass er sagt, oh Gott, sei alleine gepriesen, Amen. Er musste sich selber mal schnell ans Licht ziehen vor lauter Dimensionen der Sünde. Also müsste mal den Anfang des Römerbriefs lesen, so, das ist echt nicht ohne. Und ausgehend von dieser Dimension der Sünde ist klar, es gibt keinen Menschen, der vor Gott bestehen kann. Und da ist Paulus mit seiner Meinung ja nicht alleine. Wenn man zu Jesus schaut, in seine Bergpredigt, die Bergpredigt ist nicht nur eine nette Rede halt auf dem Berg gewesen, sondern die Bergpredigt, die ist knallharte Herausforderung. Da tut Jesus die Gebote des Alten Testamentes, des Alten Bundes nehmen und sogar noch verschärfen. Thema Ehebruch, meine Freunde. Ja, Thema Ehebruch fängt nicht erst da an, wo das vollzogen wird, sondern du hast als Mann die Ehe gebrochen, wenn du nur eine Frau lüstern anschaust. Tja, wuff. Jetzt zeig mal einen Mann, der einen Mann in der Weltgeschichte, der sagen kann, habe ich noch nie gemacht. Jesus radikalisiert die Geschichte mit der Sünde so weit, dass er sagen kann, kein Mensch kann vor Gott bestehen. Und solange du dir das einbildest, hast du noch nicht wirklich begriffen, wie heilig und rein Gott ist und wie verderbt du bist. Es gibt so im Römerbrief, entfaltet das Paulus, da gibt es auch so eine, da sagt er, gibt so Leute, die dann applaudieren und sagen, so die Moralisten und sagen, jetzt Paulus, was ist denen richtig gezeigt? Jawohl, diese Dreckschweine. Jetzt hast du so richtig mal aufgeräumt hier. Da sagt Paulus, liebe Moralisten, für euch gilt genau dasselbe. Nämlich mit dem Finger, mit dem ihr auf die anderen zeigt, der verurteilt euch selber. Und also es ist knallhart. Und eigentlich könnte man verzweifeln und den Römerbrief zuklappen und sagen, okay, lassen wir das Ganze. Aber dann kommt die große Kehrtwendung und Paulus zeigt aufs Kreuz den Ort der Gnade. So sehr, sagt die Bibel, Johannes 3, Vers 16, ganz nebenbei, der wichtigste Vers der Bibel. Wenn ihr einen Vers nur aus der Bibel auswendig kennt, müsst das Johannes 3, Vers 16 sein. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Hey, Jesus ist in die Welt gekommen, weil Gott dich liebt. Gott hat kein Interesse daran, dir deine Sünden noch so eins reinzuwirken und dich fertig zu machen und zu sagen, okay, mit dir ist hoffentlich so Hopfen und Malz verloren. Sondern Gott hat Interesse daran, dich zu befreien von deiner Sünde, dich zu befreien von dieser Last. Und deswegen hat er ganz ohne dein Zutun schon alles gemacht. Er ist ans Kreuz gegangen und hat die Schuld, die Sünde auf sich genommen, ist dort für dich gestorben, auf das du leben kannst, auf das du frei sein kannst. Und keiner von uns hat etwas beigetragen. Das war 2000 Jahre, bevor wir gelebt haben, hat er schon meine Schuld getragen. Und er hat dich frei gemacht. Du darfst frei sein von aller Sünde. Und die Gnade Gottes ist einfach riesig. Und an der Stelle steht er, wenn er sagt, okay, das haben wir jetzt gehört, wir haben die Dimension der Sünde gehört, wir haben aber auch die Dimension der Gnade gehört, wie groß Gottes Gnade ist. Welchen Schluss ziehen wir jetzt daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade im vollen Maß auswirkt? Auf die Idee könnte man ja kommen, ne? Wenn ich schon jemanden habe, der mir all meine Sünden vergibt, na, dann gehe ich erst richtig los, damit er so richtig was zu vergeben hat. Jemand, der auf so eine Idee kommt, der hat nicht wirklich begriffen, wie viel Liebe Gott da reingesteckt hat. Sondern der Effekt ist eher umgekehrt. Wenn ich merke, dass mir was vergeben wurde, wo ich eigentlich Schuld habe, dann bin ich dankbar. Soll ich so richtig lossündigen, damit sich die Gnade groß auswirken kann? Niemals! Megenoitos, sagt der Paulus im Griechischen. Alles, bloß das nicht, könnte man es übersetzen. So wie, lass bloß die Finger von der heißen Herdplatte. Alles, bloß das nicht. Wir sind doch, was das Sünde betrifft, gestorben. Und jetzt werdet ihr gleich merken, wir sind schon mitten im Thema. Wir sind doch, was das Sünde betrifft, gestorben. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, wenn dir vergeben wurde, dann bist du der Sünde gestorben. Und warum? Und jetzt kommt das, wo Bekehrung und Taufe in der Bibel sehr eng zusammen ist. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Wusstest du, dass du tot bist? Also vorausgesetzt, du bist getauft. Ich weiß jetzt nicht, wo der Einzelne unter euch steht, aber wenn du getauft bist auf Jesus Christus, auf den Vater, auf den Sohn, auf den Heiligen Geist, wenn du getauft bist, dann bist du gestorben für die Sünde der Welt. Und verschiedene Kirchen taufen ja verschiedene. Wir taufen mit ganzem Untertauchen des ganzen Körpers unter Wasser. Also nicht nur ein paar Tröpfchen, sondern wirklich mit ganzem Untertauchen. Weil das dem Bild der Taufe am nächsten kommt. Du bist gestorben in der Taufe. Und allein schon das Wort Taufe macht das deutlich. Im Deutschen kommt das gar nicht mehr zum Tragen. Baptizo. Baptizo, das griechische Wort, das bedeutet so viel wie Schiffe versenken. Kennt ihr das Spiel Schiffe versenken? Aber eigentlich ist es viel dramatischer. Die alten Römer und Griechen, die hatten so Kriegsgaleeren. Und wenn man da eine Kriegsgaleere gefahren hat und der Feind gesehen hat, dann hat man schneller gerudert, um dann mit einem Rammsporn vorne in die Seite des Gegners zu fahren. Und wenn man wieder rausgefahren ist, das gegnerische Schiff hat ein großes Loch an der Seite. Und dann ist das Schiff untergegangen. Das ist Baptizo. Wenn das Schiff untergeht. Also ein heftiges Wort. Schiffe versenken. Baptizo. Taufen ist Schiffe versenken. Taufe ist keine nette Spielerei. In der Taufe stirbst du. In der Taufe wirst du getötet. Mir ist mal ein Ausrutscher passiert bei der Taufe. Und ich hatte jemanden in einem See getauft, einen älteren Mann, war schon fast an die 80. Und rein ins Wasser, und ich war alleine, normalerweise taufe ich mit jemand Zweites zusammen, rein ins Wasser, und mit dem Moment verliere ich meine Bodenhaftung an den Füßen und muss erst mal schauen, dass ich selber wieder Stand bekomme. Und es hat ein paar Momente gedauert, bis ich wieder richtig stand und ihn dann wieder rausholen konnte. Der hat gesagt: Andreas, ich dachte, du wolltest mich drin lassen. Taufe bedeutet ertränken. Taufe bedeutet Schiffe versenken. Wir sind der Sünde gestorben. Du wirst durch die Taufe in den Tod Jesu hineingetauft. Du und Jesus, ihr seid eins. Wenn du getauft wirst, als du getauft wurdest oder wenn du getauft wirst, ich weiß ja nicht, wo du gerade stehst, dann ist das so, dass du in den Tod hineingetaucht wirst. Und in dem Augenblick ist Jesu Tod am Kreuz dein Tod. Und es ist vorbei. Und wenn dann die Sünde, also du kommst raus, du lebst scheinbar ganz normal weiter. Und wenn dann die Sünde um die Ecke kommt und wieder bei dir anklopft, dann kannst du der Sünde deinen Taufschein zeigen und sagen: Ich bin der Sünde gestorben, Mann. Und die Sünde sagt: So ein Mist, ich hätte dich jetzt so gerne verführt. Wisst ihr, Taufe setzt dich auf ein anderes Niveau, auf ein anderes Plateau. Ich sage nicht, dass du keine Kämpfe mehr haben wirst, wenn du getauft bist. Solche Wunschgedanken gibt es auch. Ach, wenn ich erstmal getauft bin, dann habe ich kein Problem mehr mit Sünde. Du hast nach wie vor noch deine Kämpfe. Aber du führst die Kämpfe von einem anderen Niveau aus. Du bist der Sünde gestorben. Woher ich das weiß? Nicht aus Erfahrung, sondern weil es die Bibel sagt. Wenn die Bibel sagt, ich bin der Sünde gestorben, und die Sünde vorbeikommt und nach mir schauen will, dann findet sie nur noch eine Leiche. Das Kreuz von Jesus Christus. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben wollen? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, was wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Du wurdest einbezogen in den Tod Jesu. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind auch mit ihm begraben worden. Also er macht es noch deutlicher. Nicht nur den Tod am Kreuz, sondern hinein ins Grab, 3 Tage im Reich der Toten. Du bist wirklich tot, mit einbezogen worden in seinen Tod, mit ihm begraben worden. Das ist die Taufe. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das ist die Perspektive, die du hast, hinein ins Wasser, hinein in den Tod, gestorben der Sünde und auferstanden zu einem neuen Leben. Dieses neue Leben breite ich jetzt nicht groß aus. Ich habe in eurem Predigtplan, wird das noch kommen? Also Leben, ein neues Leben auf Grundlage der Taufe. Heute geht es darum, du bist gestorben. Also, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf die Auferstehung mit ihm eins werden. Dann kommen noch so ein paar Verse. Ich will euch noch Vers 11 vorlesen. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Und das ist letztendlich der Dreh- und Angelpunkt des Verses, der Taufe. Geh von der Tatsache aus, dass du für die Sünde tot bist. Und jetzt, um das Ganze noch ein bisschen lebensnäher zu machen. Kennt ihr diese Bilder aus Rom, diese römischen Schalenbrunnen, wo oben eine kleine Schale ist, dann kommt so eine mittelgroße Schale und unten so eine fette große Schale. Und oben ist dann so ein kleiner Springbrunnen und dann plätschert das in die erste kleine Schale und die läuft dann über in die zweite. Und wenn die voll ist, läuft die über in die dritte. Hier im Römerbrief hat Paulus, malt er uns so einen römischen Brunnen auf. Es gibt drei Schalen. Die erste Schale ist die erste Schale heißt Neues Sein. Du bist gestorben und Gott hat dich auferweckt zu einem neuen Leben. Die zweite Schale ist Neues Bewusstsein. Das ist genau der, geh jetzt von der Tatsache aus. In Luther heißt es, halte dich jetzt dafür. Geh von der Tatsache aus, dass du der Sünde gestorben bist. Wisst ihr, viele bleiben bei der obersten Schale stehen. Ja, ich habe gehört, Jesus ist für mich gestorben und in der Taufe wurde ich da reingetauft. Okay, alles klar. Aber das hat nie Auswirkungen gehabt in ihr eigenes Leben. Und vielleicht hast du auch nie Auswirkungen deiner Taufe in dein Leben hinein gehabt. Dann könnte es daran liegen, dass du bei dieser ersten Schale stehen geblieben bist. Die zweite Schale heißt, und nun geh von dieser Tatsache aus. Ein neues Bewusstsein. Trete heraus. Wisst ihr, das, was wir sagen, was wir denken, was wir fühlen, das prägt unser Verhalten. Und viele scheitern im Verhalten, weil sie ihr Denken nicht haben erneuern lassen. Römerbrief Kapitel 12 heißt, lasst euer Denken erneuern vor Gott. Also, neues Bewusstsein. Geh von der Tatsache aus, dass du für Sünde tot bist. Und das dritte ist dann natürlich neues Aktivsein. Das ist dann die nächste Predigt. Aber überspring die zweite Schale nicht. Das will ich dir zum Abschluss dieser Predigt heute noch sagen. Überspring die zweite Schale nicht. Du wirst scheitern sonst. Du brauchst diese. Und deswegen halte dich der Sünde für gestorben. Das ist die Aussage, die du heute aus dieser Predigt mitnehmen sollst. Halte dich für die Sünde gestorben. Und wenn die Sünde, wenn die Versuchung ums Eck kommt in deinem Leben, heute Abend, vorm Internet im schlimmsten Fall, oder andere Möglichkeiten, heute Abend, und die Sünde kommt ums Eck, dann zeigt der Sünde, ich bin tot für dich. Denn einen Toten kann die Sünde nicht verführen. Halte dich dafür. Erneuere dein Denken. Das ist die Grundlage deines Sieges. Joyce Meyer hat mal gesagt, das Schlachtfeld der Gedanken. Halte dich dafür. Du bist der Sünde gestorben. Solange du das nicht selber glaubst, wird die erste Schale, die Realität, obwohl sie wahr ist, nicht zur Realität in deinem Leben. Du brauchst diese zweite Schale dieses Brunnens, damit die dritte Schale durchziehen kann. Okay, ich würde gerne für euch beten. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das normalerweise macht. Ich fühle mich jetzt einfach mal frei als Gast. Okay. Ich möchte für euch beten. Gott kennt, Gott weiß, wo du stehst und was dich jetzt in dieser Predigt angesprochen hat. Die Dimension der Sünde, die Dimension der Gnade, das neue Denken, neues Bewusstsein. Jesus, Herr, du weißt, du kennst jetzt das Herz jedes Einzelnen. Du weißt, welche Gedanken in der Predigt gekommen sind, was den Einzelnen wirklich hier beschäftigt. Du weißt, was der nächste Schritt ist. Du weißt, ob eine Taufe ansteht oder ein neues Bewusstsein. Ich bin der Sünde gestorben. Und so bete ich für dich, dass Gottes Geist kommt auf dich herab und dir genau den Mut für diesen nächsten Schritt gibt, entweder deine Gedanken zu erneuern oder dich den Mut gibt, dich taufen zu lassen. Gott, der Herr, weiß, was du brauchst. Vielleicht ist auch noch mal ganz was anderes. Gott ist jetzt da. Gott berührt dich. Er liebt dich. Weil er dich liebt, ist er am Kreuz für dich gestorben. Und mit seinem Tod am Kreuz wird er dir alles andere auch schenken. So sage ich dir das zu, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Geistes. Amen.